0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Wir sind geboren, um zu leben. Über 3000 Kinder hat sie auf die Welt geholt. Sie ist die bekannteste Hebamme der Lausitz, obwohl sie selbst am anderen Ende der Welt geboren wurde. Die ersten Augenblicke im Leben eines kleinen Menschen zu erleben, ist ihr größtes Glück. Ihr Temperament und die Wärme, die sie ausstrahlt, ihre Erfahrung und ihre helfende Hand, das alles wünschen sich werdende Lausitzer Mamas im Moment der Geburt ihrer Kinder. Carmen Gennermann ist so zu einer Institution geworden in den Kreissälen und Geburtshäusern in der Lausitz. Vor mehr als 40 Jahren aus Chile geflohen, möchte sie inzwischen in das Land ihrer Geburt nicht mehr zurück. Ihre eigene packende Geschichte erzählt Carmen Gennermann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus, und damit herzlich willkommen. Carmen Gennermann, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr gern. Und wir haben ja eine kleine Unterzeile dieses Podcasts, die heißt da Menschen, die jeder kennt oder keiner kennt. Bei dir ist es so, dich kennen ganz viele Menschen, obwohl sie es vielleicht nicht mehr wissen, weil du warst bei ihrer Geburt dabei.
Ja, das ist wahr. Ja.
Wann kannst du das irgendwie eingrenzen, wie viele Kinder das ungefähr waren? Weißt du das?
Also ich habe, Hebamme führen ihre Liste. Und das letzte Mal, wo ich mal mein Büchlein ausgefüllt habe, waren 3100 noch was.
3000?
Ja, und jetzt kommen noch ein paar dazu, also ja.
Ja, du bist nach wie vor aktiv, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ja, du bist ja schon fast 65, aber immer noch bei der Geburt dabei, das lässt dich einfach nicht los.
Nee, das geht nicht, das geht nicht. Also ich habe dir gerade gesagt, man kann Vorsorge, Nachsorge, Geburtsvorbereitung, es gibt viele Sachen, was eine Hebamme machen kann, aber der Geburt ist eben das. Das ist der Sonnenaufgang in der Betreuung, und da möchte ich nicht ohne diese sauber so leben. Das ist einfach, ja, das, was es macht, dass man jeden Tag fröhlich auf den Dinger. Na, mal sehen, was passiert denn heute?
Ja. Jetzt gerade sprechen wir, müssen wir jetzt, also laufen wir Gefahr, dass du schnell hier raus musst, weil Geburten drohen?
Nee, eben gerade nicht. Also entstehen immer so Lücken, und die nächste Frau, die Termin hat, hat einen Bindungstermin am 24. Und ich glaube nicht, dass
wir jetzt... Also da haben wir Ruhe. Bis dahin werden wir fertig sein.
Ich hoffe es.
Ja, es sind also immer noch Frauen, die du betreust, die du vorher betreust, die du hinterher betreust, und natürlich in diesem magischen Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt. Was hat dich mal dazu gebracht?
Ach, es ist an sich eine lange Geschichte. Also als Jugendlichen an den Hebammenberuf habe ich nicht ernsthaft gedacht. Bei uns in Chile aber ist das so, dass du nach Leistung an der Uni dich bewerben konntest damals. Mhm. Und jetzt geht nach Geld, aber damals war nach Leistung. Und ich war gut, aber als ich mein Abitur gemacht hatte, fehlten mir ein paar Punkte und Medizin einzutreten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich eben Hebamme, vorübergehend, bis nächstes Jahr nochmal den Abitur ablege. Und dann habe ich mich bei der Hebamme Studium beworben. In der Zeit habe ich meinen dann später den Ehemann kennengelernt und mit ihnen angefangen in der Untergrundarbeiten gegen Pinochet. Bisschen mitwirken, so ganz kleine Sachen, es war nicht so wichtig. Und dann bin ich bei den Studien geblieben. Und zweites Ausbildungsjahr sich schon durch kann, unser Sohn. Und dann mussten wir in der DDR als politische Flüchtlinge. Und das sind wir angekommen, und wir hatten das Glück, dass die DDR uns anders organisiert hat als so jetzt in der Gegenwart geschieht. Und damals wurden wir mal in Städte geschickt, wo wir wohnen konnten, so ganz normal wie alle anderen Menschen.
Ja.
Und wir wurden nach Cottbus geschickt und wir hatten auch einen Arbeitsplatz bekommen. Und als ich befragt wurde, was ich machen möchte, habe ich gedacht, ich würde auch meinen Beruf vielleicht weiter üben wollen oder zumindest in dem Bereich arbeiten. Und dann wurde ich in Kreisall geschickt. Und es gab einen großen Not an Hebammen. Es waren sehr viele Kinder geboren, über 2000 wurden jedes Jahr geboren. Und pro Schicht kamen 5, 6, 8, 9 Kinder und wurde jede Hand gebraucht. Ja. Und da ich kein Deutsch verstanden habe, so nicht so richtig, habe ich vieles gemacht. Habe die Frauen mal die Hand gereicht und da habe ich irgendwas gebracht, was sie brauchten, das, was sie verstanden haben damals. Ja, und diese dankbare Blicke, diese dankbare Glücke, da dachte ich, das ist was, da ist was. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich Hebamme werden. Wenn du helfen kannst, ohne dass du großartig der Sprache verstehst, und trotzdem diese Dankbarkeit und dieses Gefühl, du hast was getan, dachte ich, auf das will ich nicht verzichten. Und dann habe ich dann das Glück gehabt, dass ich hier meinen Beruf wieder lernen konnte.
Ja.
Ja.
Du hast in der DDR nochmal von vorne anfangen müssen, um das mal zeitlich einzuordnen. 1977 war das.
Ja.
Du bist zunächst nach Eisenhüttenstadt gekommen.
Ja, damals, wie heute noch, ne? Also alle Leute, die in das Land rein wollten, die sind in Eisenhüttenstadt gelandet. Mhm. Ja, da war so, wir wurden alle aufgenommen in ein Hotel, wohlgemerkt. Ja, mhm. Das Beste, was Eisenhüttenstadt hatte, der Lunik Hotel. Und da wurden wir mal vom Ministerium des Innern betreut und wir wurden interviewt, was wir vorhatten, woher kommen und so weiter und so fort. Die Dokumenten wurden dann praktisch überprüft, ob die echt waren und wurde beraten. Ja, und dann ist man in den Land reingelassen.
Ja. Du musstest damals fliehen vor Pinochet. Damals hattet ihr in Chile ja eine ganz bewegte Zeit. Allende, kurz vorher noch Präsident, dann ermordet. Was war das für eine verrückte Zeit? Was hast du da für Erinnerungen dran?
Der Allende-Zeit, der war verrückt und ich war jung.
Ja.
Ja, also Allende kam 1970 an der Macht, da war ich gerade 13. Dann bin ich mit 14 in der 9. Klasse gekommen. Und bei uns ist das 1.8. ist die Primärschule und Sekundärschule ist 1.4. Und da bin ich in diese Sekundärschule gekommen, genau als Allende die Macht übernommen hat. Und, und da gab es Jugendbewegungen und dann, man konnte so freiwillige Arbeitsplatz gehen. Und es gab einfach Demos und Treffen und Workshops. Und meine Freundin war nämlich sehr in der Richtung geprägt und die hat mich immer mitgenommen. Ja, ich habe, das war Kind, ich fand das interessant und das hat mich bewegt. Ich lebte mit meiner Mama alleine. Meine Mama war an sich sehr politisch, aber vom Bauch aus. Also sie bewegte sich nach ihrem Gefühl, was für sie und ihre Tochter gut ist. Und deswegen gab es so keine große politische Erziehung, aber meine Freundin. Ja, und die hat mir Bücher und was weiß ich, Engels und Nietzsche und was weiß ich, so alles, was sie in der Hand gedrückt hat. Und ja, und das hat mich dann geprägt. Und natürlich habe ich mich für die Seite von Allende geschlagen. Ja, und dann sind wir einen Tag in der Schule gekommen, früh am Morgen. An den Tag sollten die Studenten oder die Schüler, die gegen Allende waren, sollte streiten. Mhm. Und wir natürlich haben gesagt, nö, wir kommen in der Schule. Und wir waren 8, die an den Tag in meine Klasse gekommen sind. Ja, und dann war alles so erstaunlich ruhig. Und dann kam die Direktorin der Schule, die ging wirklich Klassenzimmer für Klassenzimmer, Kinder, alle auf den Hof, ich muss mit euch reden, alle auf den Hof. Und wir, nö, wir bleiben. Und ich muss mit euch reden. Und da hat er gesagt, bitte, 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 ohne Diskussion, geht nach Hause. Es ist etwas in Argen und geht nach Hause, es kann gefährlich werden. Bitte geht nach Hause, wir schließen. Egal, wie er denkt, wir schließen. Ja, wir sind rausgegangen und natürlich dachte ich, ach, gehst du in der Stadt gucken? Ja, und das, ich bin eine Straße im Zug weitergelaufen und da hat man schon die Panzerwagen gesehen und die Soldaten. Und ich hatte ja unterwegs Freunde getroffen. Ein Kumpel sagt, ey Leute, das sieht ja nicht gut aus. Komm, wir müssen hier weg.
Ja.
Naja, und dann, wir kommen hier nach Hause, man musste mit dem Bus fahren. Und ein Bus hat gehalten, hat gesagt, ich fahre in der Richtung, der bewegte sich meinetwegen Richtung Sachsendorf, aber der wollte nach Neuschmellwitz ungefähr. Mhm. Und ich musste nach Neuschmellwitz, sage ich, nehmen Sie mich mit, da komm rein. Und dann bin ich in den Bus gesungen, der hat Leute rausgelassen, der hat das freiwillig gemacht, der hat Leute rausgelassen, damit sie sicher nach Hause kommen. In dem Bus habe ich die Lextere von der Jende gehört, hatte niemals gedacht, dass er so in der Geschichte geht. Ja, und irgendwann mal fährt er in der Richtung, wo ich wohnte, aber kurz davor hat er angehalten und dann, meine Mama kam mir schon entgegen, wir sind nach Hause gegangen und 2 Stunden, nachdem ich nach Hause kam, dann hat man das Regierungshaus bombardiert. Und 2 Stunden später kam der erste Aufruf von der Junta. In dem Moment dachte man, ach na ja, das wird hier ein paar Tage gehen und dann ist es vorbei. Aber das war nicht vorbei. Das wurde immer schlimmer, also wurde immer ernsthafter. Da hat man immer mehr und mehr mitgekriegt, wie diese militärische Regierung sich dann immer mehr und mehr befestigt hat und alles organisiert hat und uns praktisch zu überwachen. Und man durfte niemals sagen, was man dachte. Und wir sind 6 Wochen nach dem Putsch wieder zur Schule gekommen. Mhm. Da haben wir gemerkt, es fehlten Schulkameraden, es fehlten Lehrer. Dann haben wir dieses Jahr, so September war der Putsch, im November waren wir in der Schule. Dezember ist bei uns immer Schluss.
Ja.
Wir haben immer 2,5 Monate Ferien.
Ja.
Und dann ging das Jahr mehr schlecht als recht zu Ende. Und ja, drauf war die Abiturvorbereitung, Abiturjahr, und dann haben wir mit meiner Freundin dann das Beste drauf gemacht. Da hat man angefangen, so nach Zeichen zu gucken, wer denkt so wie du, wo kommt da vielleicht ein kleines Zeichen, dass der in der gleiche Richtung geht. Und und dann haben wir unsere Abitur gemacht. Meine Freundin war die Beste der Schule und die hat Medizin sofort. Ja, das war erster Platz, sag, wir nehmen sie. Und ich bin dann in der gleichen Uni und den gleichen Campus wie sie gegangen. Aber natürlich, die Zeiten waren verschoben anders. Und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und er war direkt da, wo die Kartoffeln kochen.
Ja,
und im brauchte
Widerstand.
Einen Kurier, der war in der Untergrundarbeit und der brauchte einen Kurier. Und ich habe angefangen, für ihn diese kleine Aufgaben, Sachen zu transportieren und so. Was dass sie von A nach B Umschläge, Päckchen und kleine Message. Und somit bin ich damit reingekommen. Also ich war an sich nur ein Nebenläufer. Der Wichtige war mein Ex-Mann. Und 1976, also 75 haben wir uns kennengelernt, 76 Ende des Jahres hat der wichtigste Verbindungsmann, den wir hatten, wurde festgenommen mit seinem Kind. Das Kind war 2,5 Jahre alt und die Soldaten haben das Kind gefoltert.
Oh Gott.
Und der hat ein bisschen durchgehalten, aber nach 6 Stunden hat er alles erzählt, was er wusste, was er vermutete, wie es laufen sollte. Namen, Adressen, Aufgaben, unter anderem wir. Ja, es hat aber eine Weile gedauert, eher als die ganze Struktur mitgekriegt hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das war 76 im November und erstmal Mitte Dezember hat man mitgekriegt, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas nicht gut läuft und dann man baut diese Arbeit in Schichten. Es gibt eine Schicht, die an der vordersten Front ist, eine zweite Schicht, die sofort das übernehmen kann, eine dritte, die auch gut arbeiten kann und eine vierte für einen Notfall. Und man hat bis zur dritten Schicht alles gestoppt und Ruf zur Ruhe gestellt. Und die vierte Schicht musste ganz von vorne anfangen. Und in der Zeit hat man praktisch über Amnesty International, die am gefährdesten waren, dann in Ausland geschickt, so in Exil. Und unter anderem waren wir, also mein Mann, mein Kind, die dann schon geboren war, so ein paar Wochen alt, und ich. Dann wurden wir dann praktisch geschickt.
Ja.
Und wir durften sogar wählen, wohin. Ja, ja, also wir durften.
Es wurde ausgerechnet die DDR. Wie kam das?
Ja, eben. Also da kam jemand uns Bescheid sagen, dass wir weg müssen. Es musste alles schnell geklärt werden. Und mein Mann sagt, Schatz, komm mal her, ich muss weg. Ja, wohin denn? Nach dem Norden, nach dem Süden, nee, in Ausland? Und sag ich, paar Wochen? Nein, unbestimmt. Und ich? Naja, du kommst mit. Wohin? Wir haben drei Chancen, Finnland, Frankreich oder die DDR. Aha. Ich war 20, jung und verliebt, und dann sage ich, Schatz, da wo du hin willst, da gehe ich mit. Und dann sagt er, Finnland, zu kalt, zu dunkel, die Sprache nutzt für nichts. Nee, Finnland nicht. Frankreich, die sind alle so rassistisch, die mögen nicht Leute, die aus dem Ausland kommen und schon gar nicht aus Lateinamerika. Die stehen auf Frauen mit schwarzen Haaren, da verliere dich nach 4 Wochen. Das sagt der DDR, Sozialismus wollten wir haben,
ja.
Fahren wir dahin, wo es den wirklich gibt. Wir fahren in der DDR.
Ja.
Sag ich, ja, gut, okay, dann fahren wir in der DDR. Und so sind wir.
So seid ihr hergekommen.
Ja,
also 1977.
77. Im Mai, haben wir Bescheid bekommen, dass wir weg müssen. 20. Juni ist mein Mann alleine, weil er die gefährdeste war von uns, ist er weggeflogen. Und am 10. Juli konnte ich den hinterherfahren mit meinem kleinen Sohn. Ja, und ich bin am 12. Juli an einem Dienstag, an einem sonnigen Dienstag gelandet in Schönefelden.
Ja, da war noch Sommer.
Ja, das war noch Sommer.
Der ja. Winter kam dann wahrscheinlich, der erste.
Ich war Winter angesungen, bei uns war Winter.
Aber ich war Winter.
Ja, ja, ich wusste nicht, ich kam hier so mit dicker Jacke und dickem Pullover. Frage nicht, wie ich es geschwitzt hatte, weil das war so warm. Und mein Mann hat gesagt, Schatz, das ist ja die andere Seite der Weltkugel.
Ja, ja.
Das ist ja jetzt Sommer. Und ich hatte gerade Sommersachen mit. Aber da haben sich dann die Leute, die uns betreut haben, gekümmert. Wir wurden dann praktisch, haben wir Notbekleidung bekommen. Also durften alleine, also selber mit denen einkaufen gehen, ein Konsument.
Mhm.
Ja, und Sachen für uns wählen. Ja, und dann wurden wir verkleidet für den Sommer in der DDR.
Ja. Wie seid ihr damals hier aufgenommen worden? Du hast vorhin schon erzählt, du bist dann zur Hebamme hier richtig geworden. Also deinen Beruf hast du dann hier zum ersten Mal so richtig ausüben können. Wie war das damals mit den Menschen? Du kanntest ja die Sprache gar nicht.
Nein, kannte ich nicht. Also an der Uni haben studiert damals der Sohn und die Tochter von den Wirtschaftern der Bundesrepublik in Chile, und die haben Medizin studiert mit meiner Freundin. Und irgendwann habe ich den begegnet irgendwo in einem Campus, und dann sage ich, ey, Jutta und Uwe, ey, Leute, ich fliege in der DDR. Die guckte mich so ganz traurig an, sage ich, ist irgendwas? Nö. Sag ich brauche, dass mir sagt, wie sagt man, guten Tag, ja, guten Tag. Und dann sagt er, ganz wichtig, alle Buchstaben auch sprechen. Okay. Chilenen sind bekannt, in Spanisch lassen wir immer die letzte Buchstabe fast von jedes Wort ausfallen. Ja, also dann in Deutsch nicht gut.
Ja.
Und dann wollte ich unbedingt wissen, kannst du mir sagen, wie frage ich, wo die Toilette ist? Und dann sagt der Uwe, ne, wo ist das Bad? Und auf diesen Satz habe ich sehr konzentriert. Wo ist das Bad? Natürlich völlig falsch, aber egal. Also, guten Tag, wo ist das Bad? Und dann hat die Jutta gesagt, ganz wichtig, danke. Danke. Gut. Und das waren die drei Sachen, die ich kannte. Also hier
die kam, konntest du schon.
Ja. Aber schon in Eisenhüttenstadt gab es Leute, die sich um uns bemüht haben. Es kam ein alten Professor oder Lehrer, der in Ruhestand war und hat einmal in der Woche mit uns eine Stunde Deutsch geübt, so dass man ein bisschen was gehört hat. Die Leute haben uns geholt. Sie müssen immer nach einer Genehmigung fragen. Wir sind so kleine Sportwettbewerb zwischen irgendwelche Vereine und die Chilenen, Tischtennis, Fußball. Und dann hatten wir schon ein bisschen Kontakt und die Leute haben sie versucht, uns was beizubringen. Als ich hier nach Cottbus kam, gab es keine Lehrgänge. Die in Gang war fast fertig und wir waren so wenig, um einen neuen auszumachen. Die haben uns so Arbeiten geschickt. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass ich in einem Kollektiv gelandet bin, mit fantastischen Kolleginnen, die haben wirklich sich ganz toll viel Mühe gegeben, mich anzunehmen. Die damalige leitende Hebamme von Kreißsaal in Cottbus, Babel Gellige, die tue ich mal wirklich bewusst nennen, hat sich jeden Tag, wenn sie Dienst mit mir hatte, sich hingesetzt, 20 Minuten, hat nämlich mit mir Deutsch geübt, mit Stift und mit einem Blatt, und dann haben wir geübt, so dass ich dann wirklich langsam angefangen haben zu verstehen. Das Faszinierende, wenn du anfängst, eine Sprache zu lernen, ist, dass du hast so viele Begriffe im Kopf. Ja, also du hast täglich 10 neue. Am nächsten Tag kannst du 5 davon verwenden, die anderen 5 rutschen ein bisschen da hinten, lernst du neue 10 und die nächste Tag, die 5, die nach hinten gerutscht sind, kommen vor. Es ist so irre, ja. Wenn ich denke, wie viel damals mal so gelernt hatte. Ich war auch jung, ich meine, das geht schnell. Und die haben sich wirklich alle große Mühe gegeben, sodass, muss ich sagen, mein Sohn ist sehr schwer nierenkrank und ist so geboren. Der lag in der Charité und deswegen konnte ich ohne Problem hier arbeiten. Der wurde so am 13. Juli wurde schon in der Charité aufgenommen und am 13. November wurde er entlassen und natürlich war ich dann zu Hause mit meinem Kind und dann konnte ich dann nicht mehr so arbeiten. Aber als er nach Hause kam, konnte ich zumindest mich durchkämpfen bei den Ärzten, ja. Weil ich musste ständig mit denen zum Arzt. Und der landete im Krankenhaus eine Woche und dann konnte ich diese Woche arbeiten, war im Krankenhaus, ja, war wie zu Hause. Dann war wieder zu Hause und dann musste ich zu Hause bleiben. Dann war wieder 10 Tage im Krankenhaus, dann war ich auch wieder arbeiten. Und so ging das bis Januar. Und ab Januar war ich stabiler und blieb da ganz zu Hause und dann konnte ich natürlich nicht arbeiten gehen. Und dann war ich zu Hause mit ihm. 78 in Oktober wurde er krippenfähig, dann konnte ich wieder arbeiten gehen. Und 78 hat schon eine Hebammenschule hier angefangen. Und 79 konnte ich dann hier praktisch meine Ausbildung als Hebamme in Erwachsenenqualifizierung aufnehmen. Und dann bin ich 1981 hier in Cottbus in der Medizinische Akademie Hebamme geworden.
Ja.
Ja, und meine Kollegen haben mich alle diese Zeit super unterstützt. Die waren ganz toll. Also die Nachbarn im Haus, wir wohnten erstmal unter Chilenen, aber dann wurde der Wohnung so klein, weil mein Sohn kam aus dem Krankenhaus, haben wir eine größere Wohnung bekommen bei einer Familie, die dann nach Berlin gegangen ist von Chilenen. Und da wohnten schon deutsche Familien mit uns, ja, die auch sich große Mühe gegeben haben mit uns so kommunizieren, uns zu integrieren und zu erzählen, wie das so ist mit Arbeitseinsatz einmal im Monat, damit alles sauber und ordentlich bleibt.
So Botnik.
Ja, und dann wurde von der Uni und Kraftwerk Schenschwalde und immer so gab es Leute von der FDJ, logischerweise damals, die praktisch für diese öffentliche Arbeit zuständig waren, die zu uns herangetreten sind und uns geholfen haben mit Soli-Veranstaltungen. Uns wurde gesagt, so, Leute, würde gut, wenn ihr nach außen geht, wenn ihr jemanden habt, die singt, dann macht Musik oder Tanz, oder wir haben eine Tanzgruppe. Die Jungs haben Fußball gespielt, die waren damals alle jung und schlank. Dann hatten wir eine kleine Fußballmannschaft und da haben wir ein Lokstadion immer gespielt mit Mannschaften aus Sachsendorf. Also uns wurde erlaubt und wir hatten wirklich sehr viel Kontakt.
Ja.
Ja, natürlich war ein bisschen delegiert, ja, weil es war nicht so einfach. als die Vietnamesen zum Beispiel hier nach Cottbus kamen, wir haben gesehen, oh, viele Vietnamesen, wow, viele Leute aus Kuba, noch besser, die Sprache passt. Aber man musste immer fragen, ob man mit denen,
ja,
es war nicht so einfach, dass man mit denen, oh, hallo, komm, wir treffen uns mal. Mhm. Man musste schon mal offizielle Kontakte schließen und dann konnte man miteinander kommunizieren. Das war aber wirklich von uns, also wurde uns empfohlen und wir haben es gerne gemacht, ja, dass wir in Kontakt kamen mit den Leuten. Und dadurch, dass wir in den Wohnort wohnten, wir waren nicht in einem Studentenheim oder irgendwas, wir waren direkt in Wohnungen, in Blöcke, wo andere Familien wohnten, da war für uns dieses Zusammenkommen nicht schwer. Also Integration war drin.
Was ist aus den Chilenen geworden, die damals mit dir hierher gekommen sind?
Also, sag mal so, ungefähr 40% von denen, die hier waren, sind zurückgegangen.
Aha, okay.
Ja, unter anderem auch mein Ex-Mann. Also, es war auch ein Drama. Es gibt viele Gründe, warum die Leute sich trennen, aber ein Drama war immer, dass wir in einen anderen Gegend gekommen sind und durch verschiedenen Gründen war das Zusammenleben nicht so leicht in Exil. Und mein Mann hat in Berlin gearbeitet, ich habe hier gelernt und gearbeitet, kam unsere Tochter zur Welt und wir haben uns auseinandergelebt und weil man ging es nicht mehr, wir haben uns getrennt und er hat sich entschieden, nach Chile zurückzugehen. Und er ist 1987 nach Chile zurückgegangen, zuerst in der Untergrundarbeit. Und dann, so wie er, sind ungefähr 40% der Chilenen nach Chile zurückgegangen. Ein paar anderen Chilenen haben sich bewegt in Richtung andere Städte. Mhm. Berlin war ein begehrter Ort für die Chilenen. Dresden, Leipzig. Ja, also da sind sie ein paar, also die meisten sind irgendwie nach Berlin gegangen. Und 1989 kam die Wende. Ja, und das hat uns ein bisschen zerstreut. Auch hier, wir wohnten alle so überwiegend in Sachsendorf. Aber dann konnten wir so woanders wohnen und dann sind welche nach Sandow gegangen, welche nach Schmelwitz gegangen. Also wir haben uns ein bisschen zerstreut, auch in der Stadt. Wir waren sehr bemüht, unsere Arbeitsplätze zu behalten. Ja, also daraufhin musste man sich konzentrieren auf den kleinen Kreis der Familie. Mittlerweile die junge Generation war schon mit Deutschen verheiratet. Ja, da kamen die gemischte Familien. Und das war, wir haben so ein kleines bisschen auseinandergelebt. Und dann sind wir wieder zusammengerückt, so, es hat eine lange gedauert, dass er, als wir uns wieder getroffen haben, 2010 hatten wir diese ganz tolle Erdbeben in Chile, diese, und da haben wir uns alle zusammengetan, weil jeder hatte irgendwelche Opfer in der Familie, und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir was tun. Ja, und da haben wir einen Verein gegründet. Ja, das war der richtige Weg. Und damit sind wir alle ein bisschen zusammengerückt. Da haben wir unsere Kinder mitgenommen. Und haben wir dann für die Opfer von diesen Erdbeben gearbeitet. Der Arbeit ist geblieben. Jetzt zur Zeit arbeiten wir für die Opfer der, also nicht Opfer, aber wir hatten so einen sozialen Aufbruch, der war 2019, am 18. Oktober hat bei uns angefangen. Das hat wirklich sehr viel in Bewegung gebracht. Es ist vieles durcheinander gekommen. Man hat fast geschafft, dass der Präsident, der an der Macht noch ist, leider, fast würde er gegangen worden, aber nur fast. Hm. Damit waren viele Familien arbeitslos und so weiter und dann kam Corona und da war der Drama, weil die Leute sind zu Hause geblieben, erstmal ein bisschen ratlos und dann gab's, bei uns ist nicht so wie hier, du kriegst so viel Prozent, wenn du zu Hause bleibst und es gab keine Hilfe, nicht, und dann kamen die Hilferufe, ne? Also wir haben nichts, wir hungern und wir haben angefangen von hier aus unsere Suppenküchen zu unterstützen, also da wurden Suppenküchen organisiert und da ist 40% der Chilenen zurückgegangen sind, haben wir durch unsere Leute, die wir in Chile kennen, die haben gesagt, du, da wo ich wohne, gibt's eine Suppenküche, was weiß ich, für alleinstehende Mütter und die brauchen Geld. Dann haben wir gezielt in der Richtung geholfen, ne, damit die Leute was zu essen haben.
Ja. Du bist ziemlich bekannt geworden hier in der Zeit, in der du in Deutschland warst. Gab's für dich jemals so den Gedanken, ich gehe wieder zurück, oder warst du seit 77 angekommen?
Nee, ich war nicht angekommen. Also ich habe jahrelang auf meinem Koffer gelebt. Also meine Koffer waren in den Kleiderschrank eingepackt, aber der Kleiderschrank war nicht eingeräumt. Ich habe auch nie Blumen gekauft und nicht Pflanzen gehabt, weil ich dachte, wozu denn? Ich gehe, vielleicht muss ich nächste Woche.
Ja.
Ja, also keine Tiere, warum? Was mache ich denn, wenn ich nach Chile wieder zurück kann? Und ich glaube, ich habe gute 8 Jahre so gewohnt.
Aha.
Ja, also unter dem Motto, ich, nächste Woche,
ja.
Nächstes Jahr. Ja. Aber irgendwann mal war mir klar, aha, so schnell geht das nicht. Und dann habe ich mich eingelassen, dass ich auch hier bleibe. Habe auch lange geglaubt, dass ich mit meiner Familie nicht mehr ordentlich kommunizieren kann. Ich musste immer über eine Brücke schreiben. Es war nicht gut, wenn man auch ein sozialistisches Land Post bekommen hat in Chile. Also ich konnte von hier keine direkte Briefe schicken.
Ja.
Meine Brücke war in Rom, organisiert durch unseren Jugendverband. Und dann, die haben die Briefe nach Chile weitergeleitet. Und die Briefe von Chile kamen nach Rom und die haben wir dann uns weitergeleitet. Und da habe ich gedacht, ich sehe meine Freundin nie wieder. Na, und dann kam die Wende und dann war das so, dass ich gedacht hatte, gut, okay, vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Und das letzte Mal war ich in Chile 1994. Aber in der Tat, 1991 habe ich für mich festgestellt, ich werde nicht zurückkehren.
Nein.
Ja, also ich hatte meinen Beruf hier gelernt. Es wurde sehr schwer in Chile eine Zulassung bekommen, an einem Beruf zu arbeiten. Hier kann ich arbeiten, so wie jeder anderen. Und dann war das so, meine Mama ist gestorben. Und ich habe erfahren, dass meine Mutter gestorben war. Ungefähr 20 Tage, nachdem sie gestorben ist, da lag sie schon unter die Erde. Und ich hatte keine Chance, ja, überhaupt vorher was zu wissen. Ich war schon mit meinem deutschen Mann verheiratet. Wir hatten unseren Sohn und damit eine Familie, er hat eine Mutter, einen Vater und da habe ich gedacht, du machst das jetzt durch und das ist grausam genug, nicht dabei zu sein, wenn deine Mutter stirbt. Wenn du aber nach Chile gehst und dein Mann mitschläfst, eines Tages kann ihn denn das zutreffen. Willst du denn das zumuten, dass er das durchmacht? Und du hast das schon durchgemacht? Das ist unfair. Du weißt, wie schwer das ist. Man kann Chile besuchen. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann bleiben wir hier. Und dann sind wir hier bei der Familie und so weiter. Und man kann Chile besuchen. Und 1994 war ich das erste Mal, nach 17 Jahren war ich da.
Ja.
Und habe Chile wieder gesehen. Und das war nicht mehr der Chile, den ich kannte. Hat sich vieles geändert. Die Diktatur von Pinochet hat dann Spuren hinterlassen, viele Leute tot, viele Leute verschwunden, viele Wunden in den Familien, aber auch so ein System, so sehr rigoros, so wie das so ist, wo Militärdiktatur sind. Ich habe lange gebraucht, in Chile nicht zu suchen, wenn ich einen Polizist auf die Straße gesehen habe. Also war, als ich kam damals, die hatten noch Maschinengewehr getragen, einen Flughafen und so, die sind so rumgegangen mit Maschinengewehr in den Zeiten, wo hier es noch nicht gab. Und da war ich immer so, oh, oh, was ist das? Aber naja, auch in dieser Zeit, weil so wie hier Veränderungen gab, gab es in Lateinamerika auch. Auch in dieser Zeit hat sich einiges geändert. Ne? Pinochet war weg. Ja, es hat alles eine kapitalistische Richtung übernommen, die in Länder so wie bei uns, da spürst du die andere Seite. Hier spürt man, das Aufbrechen geht gut. Und da spürst du die Ausbeutung. Ne? Also, und dann hat man gesehen, wie die Leute immer mehr ausgebeutet sind. Die sahen immer kränker aus, wenn wir hingefahren sind. Ich bin alle 2 Jahre am Anfang gefahren, alle 3. Zum Schluss war es jedes Jahr, weil meine Familie war auch alt und ich wollte die wiedersehen. Hast du richtig gesehen, wie sie krank aussahen, so total ausgebeutet. Jeder hatte 3 verschiedene Jobs und die Kinder sind auch arbeiten gegangen. Das war bei uns in Chile ganz normal. Ich weiß noch, meine Tochter war 12, als wir das erste Mal dahin gegangen sind oder dahin geflogen sind. Und wir saßen in dem Auto bei meiner Freundin und ich gucke sie an und ich sehe, wie sie an mir vorbeiguckt mit solche große runden Augen, die flicken voraus, war abends dunkel und sage ich, Idala, was ist los? Mama, ein Kind, der will dir was verkaufen. Und ich drehe mich um, das war so ein kleiner Junge, der hat an einem Autofenster gezeigt, dass er uns was verkaufen wollte. Sag ich, ja, und? Ich meine, für mich war das schon bekannt. Normal, ja. Und dann sagt sie, Mama, das ist ein Kind. Sag ich, ja. Mama, der verkauft und es ist dunkel. Sag ich, ja, hast du recht, es ist nicht normal.
Ja. Du bist also hier geblieben, du bist hier ziemlich, ich habe vorhin schon gesagt, bekannt und berühmt geworden. Es lag nicht nur an deinen blauen Haaren, für die du viele Jahre bekannt warst über uns in der Region. Du hast, nachhaltig bei Frauen einen Eindruck hinterlassen. Und wenn man dich so reden hört, wir können dich ja im Radio nicht sehen, also ich kann dich sehen, aber unsere Hörer nicht, dann strahlst du so eine unglaubliche Wärme aus. War es das vielleicht, was dich so, so dicht an die Frauen gebracht hat und so?
Ach, nee, oder vielleicht, ich weiß es nicht. Erstmal, mein Vorteil war dadurch, dass ich aus Chile kam, war ich in Cottbus bekannt als eine chilenische Hebamme im Kreißsaal ist. Ne? Also, das war ein Vorteil in dem Fall, als die Wende kam und ich mich selbstständig gemacht habe. Dann ist es so, dass ich wirklich daran geglaubt habe, wenn eine Wende gibt und wenn alle was anderes wollen, man kann auch in der Richtung Geburtshilfe, Betreuung von Schwangeren und Eltern was anderes machen und das näher bringen. Und bei uns in Chile ist das so, als ich Hebamme gelernt habe, man konnte sich die Hebamme aussuchen. Hm. Ja, und dann dachte ich, das kann man auch hier mal machen.
Ja.
Ja, es war so ein Teil ein kleines bisschen trotzig, habe ich gedacht, ja, ihr weiß nicht, wie das so ist, wenn man nicht weiß, was man morgen essen kann. Ich kenne das von meiner Kindheit. Ihr weiß nicht, was selbstständig ist, nicht ein Gehalt bekommen, aber ich weiß das und wir werden das schaffen. Ja, also dieses Ungewiss hat die Leute hier ein bisschen, am Anfang war ein Handicap, aber ich dachte, nö, wir probieren das, wird zu gehen. Und dann, meine Idee war, die Eltern schon vorher kennenlernen, ein Vertrauen, was sie auch so bauen, dass die Mutter durch diese Vertrauen entspannter in den Kreißsaal kommen, dass sie sich freier bewegen können, dass die Väter auch mal ein bisschen mehr integriert werden. Die waren schon in DDR-Zeiten integriert, wohlgemerkt, ja, aber mit Vorgaben und so weiter. Und jetzt konnte sie ein bisschen auch mal freier entfalten, mehr für die Frau tun. Und das wollte ich, dass es so in Gang kommt. Und durch dieses Vertrauen ist es so, man braucht nicht so viel an der Mutter so medizinisch agieren. Es bewegt sich die Sache von alleine. Man kennt den Rhythmus der Frau und sie kann durch ihren eigenen Rhythmus dann die Geburt prägen. Und solange alles gut läuft, man legt die Sache ihr Lauf. Und das wollte ich, dass die Leute die Chance haben, das so erleben. Ja, und ich denke, das hat mich bewegt zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig mit einer Kollegin damals und wir versuchen das so an den Eltern rüberzubringen, haben wir auch geschafft und das hat wirklich, denke ich, so ein bisschen die Art der Arbeit mit der Hebamme Cottbus ein bisschen geprägt. Da war ich auch ganz stolz drauf. Wir waren die Ersten in dieser Ecke von Brandenburg. Und ich glaube, es gab so einen Geburtshelfer, der Friedrich Le Boyer, der hat gesagt, wenn die Kinder mit Wärme und Geborgenheit geboren werden, wenn der Körperkontakt und der Streicheleinheiten, also das Kind anfassen, gleich nach der Geburt die Eltern, nicht der Hebamme mit den Handschuhen, ja, das bildet Selbstvertrauen und ein Kind mit Selbstvertrauen hat Rückgrat und das sind ja starke Menschen für die Zukunft.
Ja.
Ja, und dann, ich habe fest dran geglaubt, ich dachte, die Kinder, die ich auf die Welt bringe, die werden anders sein, die werden besser gewappnet sein für das, was denen auf zukommt. Ja, und ich denke, wir haben so einiges in der Richtung geschafft damals. Ja. Aber wir hatten keine Ahnung. Also mit meinen Kollegen, wir sind in kaltes Wasser gesprungen. Ja, also wir waren Hebammen, wir hatten ein bisschen Berufserfahrung und den Rest haben wir auf dem Weg aufgebaut. Die Geburtsvorbereitung hat eine große Rolle gespielt, die Betreuung der Schwangeren vorher, ja, auch nachher die Familie prägen mit den ersten Schritten mit dem Kind und das dran gewöhnen, ja, diese kleine Bewegchen, die man am Anfang hat, zu überwältigen oder zu bewältigen und natürlich für mich das Zauber der Geburt, also diese Stunden im Kreißsaal, ja, gekrönt durch die Geburt des Kindes, ja, also wenn die Mutter mal ihr Kind hochnimmt und diese lächeln, denke ich immer, ja, dann lohnt sich jede Nacht, die eine Hebamme wach bleibt und ein Baby zu begleiten.
Ja. Hast du den schönsten Beruf der Welt aus deiner Sicht?
Ich denke schon, aber denken auch viele, ne? ich denke, ich habe schon den schönsten Beruf der Welt und ich denke, dass man in jedem Kind ein bisschen was gibt von sich selbst, dass viele Eltern doch ein bisschen von der Hebamme mitnehmen. Ich hatte ein vietnamesisches Ehepaar im Bund und meine Kollegin, die mit mir gearbeitet hat, die war bekannt, weil sie ganz ruhig und besonnen war und sie hat ein Lächeln, wenn sie lacht, sieht aus, als wenn die Sonne aufgeht und aber sie war immer sehr ruhig und diese vietnamesischen Eltern haben zu mir gesagt, Frau Gendermann, wir sind ganz froh, dass Sie uns entbinden. Sag ich, ja, wieso? Weil Sie haben ein bisschen mehr Temperament. Und meine Frau und ich, wir sind von Natur aus sehr ruhig. Ihr Kollegin auch. Wir dachten, drei Ruhigen, da wird das Kind eine Schlaftablette. Aber jetzt, wo Sie dabei sind, wir haben eine kleine Chance, dass unsere Kinder ein bisschen lebhafter wird. Das ist aber süß. Weil in Vietnam sagt man, das Kind nimmt ein bisschen von dem Charakter der Person, die ihn auf die Welt bringt.
Ja, Tatsache. Ja? Ist das so? Ist das so?
Nee, glaube ich nicht. glaube ich nicht. Aber die haben dran geglaubt. Und ich fand das so geschmeichelhaft, wie die das gesagt haben. Ich habe mich gefreut, dass sie das so dargestellt haben. Die sind dann später nach Berlin gegangen. Ich weiß nicht, ob das Kind lebhafter ist als die Eltern. Ja, also es war schon. Also man hat immer schöne Begegnungen gehabt. So. Ja, ja. Also ja. Richtig schöne Begegnungen.
Wie oft passiert es, dass jemand dich anspricht und sagt, Frau Gendermann, Sie haben mich auf die Welt gebracht?
In der letzten Zeit nicht selten.
Nicht? Ja?
Ja, in der letzten Zeit nicht selten. Und ich habe auch Paare, die sich getroffen haben im Verlauf ihres Lebens und beide, ja, habe ich auf die Welt gebracht. Wurde sogar bei einer Eheschließung von der Standesbeamtin erwähnt.
Guck an.
Ja, der schon von Geburt an Gemeinsamkeiten gab und das erste Gemeinsame, was sie hatten, war die Hebamme und ich fand das so richtig süß, dachte ich, ach ja, also es ist nicht selten, also dass das mittlerweile, ja und sie haben mich auch aus die Welt gebracht oder Carmen, du hast mich entbunden und manchmal erkenne ich sogar meine Kinder.
Ja?
Ja, manchmal, weil ich die Eltern kenne und ich sehe, die sind in der Nähe, dann erkenne ich meine Kinder und ich gucke und denke, oh. Mein Gott, die hast du auch auf die Welt gebracht. Ja, ja, und das ist staunend, wenn du siehst, die sind schon Erwachsene, ne? Das sind schon gestandene Menschen, manche, ne? Also, denkst du, ja, mein Gott, so lange bist du schon eben.
Ja, daran sieht man, wie die Zeit vergeht. 65 bist du jetzt noch nicht ganz. Denkst du ans Aufhören irgendwann?
Also, an Aufhören nicht. Und wann mal vor 7, 8 Jahre habe ich gesagt, mein Traum wäre, ein Kind zu entbinden, um die Ecke zu gehen, Unfall und tot zu sein. nee, ein bisschen grausam will ich nicht jetzt so. Aber ich denke, also 3, 4 Jahren, wenn die Gesundheit mitmacht, werde ich gerne noch Geburten begleiten, weil ich mich nicht vorstellen, auf der Zauber der Geburt zu verzichten. Ja, und ich habe schon gesagt, na ja, vielleicht nicht mehr so viele. Es gab Zeiten, das waren fast 20 Geburten im Monat. Ja, aber nicht mehr so viele. Aber die Kinder, die schon entbunden haben, und die Frauen, die schon bei mir entbunden haben, für den da zu sein. Und und irgendwann mal vielleicht ruhiger treten, noch ein bisschen Vor- und Nachsorge machen. Ja, und dann mal sehen, was das Leben so alles so bringt. Ist volle Spannungen.
Ja.
Ja, also der Hans Rührmann, heißt der so, der von das Feuersand wollen, wurde interviewt, als er 90 Jahre alt geworden ist. Und diese Interview habe ich mir angeguckt. Und am Ende sagt der, der Journalist, der ihn interviewt hat, sagt, Herr Rührmann, jetzt sind Sie 90 Jahre alt. Was würden Sie jetzt die neue Generation auf den Weg geben? Und der guckt in die Kamera und dann sagt er, werden Sie alt. Es lohnt sich. Und ich muss ehrlich sagen, es lohnt sich wirklich. Auch in meinem Beruf. Es gibt so viele Sachen, die du verstehst, wenn du älter bist. Es kommen so viele neue Sachen, die ganz neue sind, aber einen ganz anderen Blick dann bringen in der ganzen Geschichte. Es gibt auch Sachen, die sind Blödsinn, wo ich sage, oh nein. Ja, aber es gibt andere, die sind wirklich interessant und wichtig. Und ich denke, boah, also man kann noch so viel machen, das gibt noch so viel zu tun. Ja, und ich, solange mein Verstand und meine Gesundheit mitmacht, möchte ich dabei sein.
Also, ja. Dann wünschen wir uns alle, dass das noch ganz, ganz lange so ist. Vielen Dank, dass du da warst, deine Geschichte erzählt hast hier bei uns in 0355, dem Cottbus-Podcast. Und dann natürlich für die nächsten Geburten und die, alle anderen, die danach folgen, natürlich auch. Alles gut.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Danke. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.